The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Wir haben schon gestern beim Millern Talk gehabt, die sind zu Fuß gekommen, die sind mit dem Auto angereist, mit dem Fahrrad, mit der S-Bahn. Heute haben wir jemanden, der ist mit dem Schiff gekommen sozusagen, musste mit dem Schiff anlegen und hätte nicht so eine kurze Heimreise, könnte er theoretisch auch im Hotel übernachten, weil er sich damit auch gut auskennt als gelernter Hotelkaufmann. Aber wir sind ja beim Millern Talk, von daher muss er auch irgendeinen St. Pauli-Bezug haben. Der ist definitiv gegeben als ehemaliger Fanbeauftragter im Fanladen von 2000 bis 2007 und von da an als Mitglied im Ehrenrat. Und jetzt können wir auflösen. Der Schiffsbesitzer ist nämlich tatsächlich der Geschäftsführer des Theaterschiffs, hat auch die Theaterleitung inne. Und ich begrüße zusammen mit meinem Kollegen Max.
Moin.
Heiko Schlesselmann.
Ja, moin, vielen Heiko. Dank für die Einladung. Hallo, moin. Freue mich sehr.
Das war eine sehr gelungene Einführung, glaube ich. Oder war irgendwas falsch?
Nein, war alles richtig.
Das freut uns doch. Dann wollen wir auch mal direkt zum FC St. Pauli kommen, vom Theaterschiff zum Fußball. Zwei Bundesliga-Siege in Folge jetzt, so als Theaterfachmann, Theaterliebhaber, wo man ja auch gerne mal Drama mag. So ein 3-0, gefällt einem das überhaupt oder ist das denn ein bisschen zu langweilig?
Nö, ich mag es gerne, wenn es gerade hinten raus sehr, sehr eindeutig wird und man mit viel Applaus und Standing Ovations rausgehen kann. Und deswegen finde ich sowas, auch gerade wenn es dann wieder einen Verein trifft, der sehr viel Geld auch hat und schon sehr viele Erfolge in der Vergangenheit, den dann so aus dem Stadion rauszupieken, das ist dann, macht es dann schon glücklich und würde ich mir im Theater auch wünschen.
Da lobe ich mir noch die Vorgespräche. Du hast eben noch schon im Vorab so ein bisschen gegen Union Berlin gestichelt, auch zu Recht, weil du das eben mit dem Geld erwähnt hast, ne?
Genau, also ich finde halt, Union Berlin stellt sich ja selbst immer so ein bisschen als der Arbeiterclub da, der sein Stadion mit den Händen gebaut hat und so. Und die ganzen drumherum, die ganzen Investoren, die dahinter stehen, wie Quatrex und auch die Bodenseebank und was der alles irgendwie mal Gelder gegeben hat, um auch dann irgendwie Spieler zu finanzieren, das wird halt nirgendwo so richtig dargestellt, weil das natürlich nicht zu deren Bild passt. Und deswegen finde ich, ist da genauso ungerecht, gegen die zu spielen wie gegen Bayer Leverkusen, aber da sagt's halt keiner. Und deswegen ist so ein Sieg dann auch natürlich doppelt gut und dann auch noch das mit Zingler jetzt im Sommer, dass er uns den Kemmler nicht geben wollte und so. Also ich habe mich dann doch mehr gefreut, gegen die zu gewinnen, als jetzt in Heidenheim oder so.
Dazu passt auch eine Geschichte, die wir morgen im Abendblatt haben. Wenn der Podcast draußen ist, ist die Geschichte schon publiziert. Handelt von dem Berufungsprozess, da steht ihr aber an einer Seite mit Union Berlin im Kampf gegen den VfL Bochum, im Kampf, Anführungszeichen natürlich, um die Wertung des Spiels Mitte Dezember nach dem Feuerzeugwurf. Da würdet ihr mit auf einer Seite kämpfen quasi?
Ja, da muss ich echt ehrlich sagen, ich habe mich da nicht so richtig viel reingelesen. Also ich fand auch, dass man hätte vielleicht Bochum den Punkt geben sollen und Union Berlin keine, aber ich bin da jetzt auch rechtlich nicht so bewandert, um zu sagen, das ist jetzt im Rahmen der DFL-Statuten und so. Deswegen Da vertraue ich aber auf jeden Fall Oke und den Leuten, die das machen, dass das der richtige Weg sein wird. So, ich glaube, wir würden die Klasse auch halten, ohne dass wir uns da irgendwie mit denen zusammen tun müssen.
Eiko, um von dir mal ganz chronologisch zu sprechen, jetzt gesagt, wie lange du schon beim FC St. Pauli in führenden Funktionen tätig bist. Du bist seit 93 Mitglied, also seit 32 Jahren, ne, mit 20 Mitglied geworden. Wie bist du zum FC St. Pauli gekommen? Wann warst du das erste Mal im Stadion? Wann hat dich das gepackt?
Erstmal im Stadion war ich 1985, im Mai damals gegen Alemannia Aachen. Damals auf der Haupttribüne mit meinem Patenonkel. Also meine Eltern haben sich nicht für Fußball interessiert und dann musste ich halt einen anderen Weg finden, sozusagen zum Fußball zu gehen. Das war mein erstes Spiel. Leider abgestiegen in dem Jahr dann von der zweiten Liga in die dritte Liga. Aber da hat es mich so ein bisschen gepackt. Waren 4000 Zuschauer, glaube ich, also relativ wenig, aber die Stimmung war wirklich kolossal. Und dann habe ich mich versucht, immer wieder mit meinem Partneronkel hinzugehen. Der war damals in der gleichen Kanzlei wie Otto Paulik, der damals Vizepräsident war, hier am Cremont, auch nicht weit von hier, haben die ihre Notar- und Anwaltspraxis gehabt. Und der hat mich dann manchmal mitgenommen auf die Haupttribüne und das war so der bisschen der Start. Aber eigentlich, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir hier im Podcast haben, aber eigentlich...
Unbegrenzt, leg los.
Eigentlich ist nämlich Franz Beckenbauer schuld, dass ich zum FC St. Pauli gekommen bin, weil...
Jetzt wird's interessant, ja.
Genau, damals hat das Hamburger Abendblatt ein Gewinnspiel gemacht für Kinder und Jugendliche, dass man sich da bewerben konnte, um das erste Training von Franz Beckenbauer im HSV zu erleben. Das habe ich da mitgemacht, dann hingeschrieben, habe gewonnen. Dann wurden wir alle dahin gebracht in Norderstedt beim Trainingszentrum vom HSV damals und Franz Beckenbauer hatte aber keinen Bock. Der hat keinen Bock gehabt, sich mit uns zu beschäftigen. Wir sollten noch eine Rederunde mit ihm haben und so. Er hatte keinen Bock. Das heißt, er hat nicht trainiert und er hat auch nicht mit uns beschäftigt. Alle waren natürlich sauer oder traurig. Dann hat der HSV als Entschuldigung jedem zwei Karten gegeben für das DFB-Pokalspiel Hamburger SV gegen Schwarz-Weiß Essen. Damals gab es noch nicht die Regelung, dass der Amateurclub Heimrecht hat. Das heißt, man ist dann da hingegangen, auch mit meinem Patenonkel, weil es der Einzige war, der sich für Fußball interessiert. Und, keine Ahnung, ging 11-0 aus. Es waren 4.000 Zuschauer im Volksparkstadion oder vielleicht 6.000, 7.000, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall stinklangweilig. Und ich habe echt geheult, weil ich es so furchtbar fand da. Und hat mein Partneronkel gesagt, keine Sorge, ich gehe mit dir in ein anderes Stadion. Das ist dann was ganz anderes in der Stadt. Das ist nicht so weit draußen, das ist nicht so zügig. Und da sind auch irgendwie 5.000, 6.000 Leute und dann gehen wir dahin. Und dann hat er mich ein paar Monate später dann mitgenommen. Und dann habe ich gemerkt, das ist der Platz, wo ich jetzt bleiben möchte.
Also das mal, um zu präzisieren, eigentlich hatte ich das Hamburger Abendblatt zum FC St. Pauli gebracht, ne?
Eigentlich ist es genauso.
Ja, ist richtig. Doch, ja. Je nachdem, wie weit man zurückgeht, ganz genau. Endergebnis gegen Alemannia Aachen, Torschützen, weißt du das noch?
Nein, das weiß ich nicht. Endergebnis weiß ich noch, es war ein 1-1. Torschützen habe ich irgendwann mal nachgeguckt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass Bernhard Olk damals bei Aachen gespielt hatte und dann kurze Zeit später zu uns kam. Das weiß ich noch, aber... Nee, es war auf jeden Fall das 1-1 viel spät und wir hatten noch, also St. Pauli hatte noch eine Chance, nicht abzusteigen, aber haben sie nicht geschafft, aber es ging dann relativ schnell wieder hoch und das war dann auch wirklich, fand ich auch eine schöne Zeit mit Aufstiegsrunde gegen Rot-Weiß Essen, auf einmal über 10.000 Leute, das kannte ich damals ja auch nicht so mit den Mengen und so und dann wurde es irgendwie auf einmal, ja, stimmungsvoll spannend und so, dann war ich aber auch irgendwann in der Nordkurve gelandet und hab da die Spiele geguckt.
Thomas, du trägst das Genossenschafts-T-Shirt, wir hatten kürzlich schon sag ich Thomas Heiko, weil wir hatten Thomas Collin kürzlich hier im Podcast, auch einen anderen bekannten Hamburger Theaterchef. Woher kommt denn die Affinität von Theaterleuten zum FC St. Pauli?
Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja sozusagen erst St. Pauli-Fan gewesen und habe dann irgendwann das Theaterschiff übernommen und habe dann auch gemerkt, relativ schnell, wie viel Theatermenschen in Hamburg, also auch Imperialtheater, die Chefs sind da, von Alma Hoppe, die Chefs sitzen auf der Tribüne, hast du Fettes Brot, du hast die Leute von Ketka und T.S. Ulmer und so. Und halt auch Thomas Collin schon seit langer Zeit und so, Conny Lippmann natürlich, der auch Tessa Aus vom Schmidt-Theater haben ihre Karten da und so. Aber ich kann gar nicht sagen, warum. Und ich weiß auch nicht, wie es bei den anderen aussieht. Also ich habe keine Ahnung, ob der Rest der Theaterwelt dann immer beim HSV sitzt. kann ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall, sind es viele Kollegen und Kolleginnen, die da auf der Tribüne sitzen oder stehen. Ja.
Da ist die Theaterwelt nicht gespalten in Hamburg denn zwischen HSV und St. Pauli-Fans? Oder gibt es da doch Sticheleien?
Noch nicht bewusst bei mir, muss ich sagen. Ich habe noch keinen richtig getroffen, der sich nach außen, also bis auf Jürgen Hunke, der ja irgendwann mal der damals die Kammerspiele gekauft hat. Ja. Aber sonst bist du jetzt im Moment keinen, der wirklich regelmäßig beim HSV ist und das dann auch bei den Theater, wir haben ja die Theaterrunden, wo wir uns alle treffen, das dann irgendwie auch nach vorne stellt oder so.
Was uns natürlich besonders interessiert, und da glaube ich, kannst du uns einen guten Einblick geben durch deine lange St. Pauli-Historie, durch deine Arbeit beim Fanladen, durch deine jetzige Aufgabe. Wir haben das Gefühl, St. Pauli im Stadion, die Fans, das ist wirklich extrem divers, was ja auch ganz gut zum Verein passt, dass sich aber durchaus so ein gewisser Fankulturwandel vollzogen hat, dass man wie diese alteingesessenen Menschen hat, die jetzt so in ihren 50er, 60ern sind, die vielleicht noch andere Werte, Ansichten vertreten, und dass man dann jetzt auch ein ganz jüngeres Publikum hat, was auch ein bisschen weiblicher geworden ist, was diverser geworden ist. Trügt der Eindruck? Und wenn ja oder wenn nicht, wie hat sich denn aus deiner Sicht so die Fankultur im Millerntor-Stadion verändert?
Also jetzt sich extrem verändert natürlich, ja. Seit Mitte der 80er, seit man da hingegangen ist. Damals war ich 13, 14, habe also die großen Umbrüche, die damals die Leute aus dem Fanladen, ja, wie Sven Brooks und so gemacht haben, auch mit den mir auch sichtbaren rechten Hooligans, die es damals in der Nordkurve gab, da von United und wie die Fanclubs hießen und so, die hat man gesehen, man hat die Kutten gesehen und so, aber da ist natürlich eine starke Veränderung gewesen in den letzten, jetzt sind das ja auch schon 40 Jahre oder so, ne? Aber ich finde, es ist in Teilen eine sehr positive Veränderung, weil halt irgendwie, wie hat es diverser ist, es gibt ganz viele Sachen wie dieses Awareness-Team, es gibt Kämpfe gegen Antisemitismus, gegen Homophobie, was ja damals in den 80ern, wie oft da irgendwas, die Schiris homophob beleidigt worden sind oder gegnerischen Spieler, und wie auch Frauen, obwohl wir immer relativ viele Frauen, fand ich, im Stadion hatten. Trotzdem wurde natürlich die auch irgendwie schon teilweise respektlos behandelt, und da finde ich es auch jetzt auch in der jüngeren Fanszene eine ganz andere Wahrnehmung oder ein ganz anderes respektvolles Verhalten gegenüber anderen Fans. Nichtsdestotrotz hat es sich natürlich in manchen Punkten für so einen alten Mann wie mich mit über 50 auch schon die Art der Fankultur oder wie man die Vereine unterstützt und so, da denkt man immer, ja, war früher auch cool. Also früher auch vielleicht ein bisschen, hat man sich mehr Witz erlaubt auf der Gegengerade und so. Aber man kann auch verstehen, dass die Zeiten sich halt ändern und ja, junge Leute vielleicht andere Herangehensweise haben oder auch anders den Spieltag erleben, als wir damals das gemacht haben, als ich auch viel auswärts gefahren bin und so. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat sich die Fußballwelt, wenn man jetzt den ganzen Kommerz und dieses ganze Geldgeschäft da rausnimmt, eigentlich positiv entwickelt, weil die Leute viel sicherer, also auch, ich hätte mir niemals vorstellen können, damals so in Mitte der 90er mit meinem 9-jährigen Sohn ins Stadion zu gehen. Jetzt ist mein Sohn 9 und wir gehen gerne ins Stadion. Das ist halt, man kann einen Stadionbesuch machen, ohne dass man irgendwie Angst haben muss oder dass man keine Sicht hat, weil die Tribünenstufen so schmal waren und es überall geregnet hat und es alles voller Matsch war und so. Also schon ein sehr hoher Komfort, und auch, ich finde, man kann einfach den Fußball ganz anders erleben jetzt als damals.
Auf welcher Tribüne bist du denn mittlerweile zu Hause? Du hast eben gesagt, angefangen auf der Nordkurve. Das war ja damals auch die Fankurve quasi des FC St. Pauli. Jetzt hat sie es einmal gedreht in den Süden. Bist du jetzt auf der Gegengeraden, auf der Südtribüne? Wo findet man dich?
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin auf der Haupttribüne gelandet.
Okay.
Weil ich auch durch die Arbeit, weil man oftmals nach dem Spiel sofort dann zum Theaterschiff muss, um für die Vorstellung zu arbeiten, ist es so, dass ich einen Platz gesucht habe, wo ich stehen kann und trotzdem die Annehmlichkeiten einer Sitzplatztribüne habe, das heißt einen festen Platz. Und als die Haupttribüne neu gebaut wurde, habe ich mir mit einer Gruppe von Freunden, haben wir uns an die letzte Reihe Richtung Südkurve genommen. Das heißt, wir haben festen Platz, wir können sehr spät kommen und trotzdem können wir das ganze Spiel überstehen, weil wir niemanden stören, der hinter uns ist. Und das ist also eigentlich in Anführungszeichen der perfekte Platz.
Taktisch klug gewählt, ja.
Genau, ist manchmal natürlich von der Atmosphäre her nicht so schön, und auch manchmal muss man da auch viel gegen Ressentiments wieder kämpfen, die dann Nutzung von Bengalos ist oder Sprechchöre oder so. Das ist dann manchmal sehr anstrengend, weil es ja sehr viel dann auch noch älteres Publikum ist, was da dann sitzt. Aber ich muss sagen, zum Fußball gucken und auch irgendwie, um halt spät zu kommen und trotzdem gut sehen zu können, ist das eine schöne Tribüne. Ich bin damals Nordkurve gewesen, da konnte man da rumgehen. Also wir haben dann auch irgendwann angefangen, halt immer um die Gegengerade rum auf die Südkurve zu gehen, neben die Gästefans damals, um halt immer hinter dem gegnerischen Tor zu stehen. Das ist dann in der ersten Liga 88 irgendwann aufgehört worden, oder wurde dann die Zäune gezogen. Und dann bin ich auf die Gegengerade gewechselt auch, weil da natürlich damals dann so der Stimmungspool war hinter den Trainingsbänken, und da waren die Leute aus dem Fanladen und Millerntor-Rohr und was da alles dann stattfand. Und dann bin ich kurz bevor ich im Fan dann gearbeitet habe als Fanbeauftragter, als die Singing Area gegründet wurde, bin ich dann mit oben den Block 1 gegangen, um halt so ein bisschen die Stimmung wieder anzufeuern. Und ja, da war ich dann nach dem Fanbeauftragten-Dasein überlegt, wo will ich hin, und habe alles mal ausprobiert. Also da war der Verein so nett, hat mich mal immer auf jede Tribüne gelassen, und im Endeffekt habe ich gedacht, nee, das ist jetzt so. Ich bin auch in einem Alter, wo ich lieber, also das Fußballspiel mir wichtiger ist als die Stimmung und das sozusagen das Fahnen schwenken oder so. Deswegen ist da super, um das Spiel zu sehen und zu genießen.
Ja, aber als jemand, der alle Tribünen kennt, es gibt schon einen gewissen Unterschied im Publikums, Schnitt, also ob da eher Jüngere, eher Ältere, eher die Ultras, ist ja klar, die sind auf der Südtribüne unten, aber das nimmst du auch so wahr, oder?
Definitiv, auch wenn ich jetzt seit 2008 halt eigentlich fast nur noch auf der Haupttribüne mich bei Heimspielen bewege, muss ich sagen, ja, ganz klar. Und man kennt ja noch die meisten von der Gegengrade, die da ihre Dauerkarten haben und so seit 20, 30 Jahren. Ich kenne Menschen, die auf der Nordkurve stehen und auch erzählen, wie sich das ein bisschen auch ändert, weil das ja die einzige Tribüne war, wo es immer noch mal neue Karten gab und so. Ich kenne natürlich auch horrend viele Leute auf der Südkurve und sehe die auch von meinem Platz aus und so. Das ist natürlich die Tribüne, wo es gerade am jüngsten und am meisten abgeht. Und nö, das ist schön zu beobachten, muss ich sagen. Und
du hast eben schon angedeutet, dass du dann in den Fanladen übergegangen bist. Was waren denn deine Aufgaben als Fanbeauftragter dort?
Alles rund um die Fanszene, um das Fantum, dass die Leute sich als irgendwie, dass man sie sicher zu den Spielen bringt. Also wir haben Fahrten angeboten, dass sie einen Ort haben, wo sie sich treffen können, ohne irgendwie einen Verzehrzwang zu haben, dass man mit denen zusammen Fahrten macht, dass man sie besser kennenlernt, auch vielleicht bei Problemen hilft, dass man sie dann vermittelt, wenn es irgendwelche Sachen sind wie Drogenkonsum, Gewalt, Alkohol, Probleme mit den Eltern. Also war so eine Sozialarbeit war es, gemischt mit irgendwie Fahrtangeboten und irgendwie halt dem Fußballfan was bieten, aber auch mit dem Fußballfan zusammen was zu entwickeln, weil wir waren eigentlich immer eher so ein bisschen Hilfestellung. Also wenn jetzt jemand kam oder eine Fangruppe oder irgendjemand sagt, auch wie später dann Ultra St. Pauli, die gesagt haben, wir wollen jetzt diese Kurve haben, dann hat man halt gesagt, ja, gute Idee, dann setzt euch mit dem Verein zusammen und hat versucht so ein bisschen zu vermitteln.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Zu begleiten, aber das meiste haben wir natürlich dann irgendwann auch selber gemacht und ja, man war so ein bisschen auch Feuerwehrmann manchmal, als man halt versucht hat, Probleme vorher zu lösen zwischen Vereinen und Fans oder zwischen auch Fans und Polizei, wobei das meistens schwieriger war, oder auch zwischen verschiedenen Vereinen und so. Man hat dann versucht, die Fans miteinander auch in Kontakt zu bringen. Wir haben dann irgendwann angefangen, Turniere zu organisieren für antirassistische Fangruppen aus ganz Europa, um die mal an einen Tisch zu bringen und zu sagen, ey, es gibt noch mehr. So, was kann man von denen lernen, was kann man von uns lernen, wie kann man sich vernetzen, wie kann man auch in der Bundesliga, jetzt wie mit Werder Bremen oder mit Bayern München, wie kann man auch einfach gemeinsam Aktionen machen an Spieltagen, wie kann man sich gegenseitig Mut geben und so. Und so haben wir halt versucht, immer auch was zu machen, um die Fanszene auch in sich zu stärken und auch teilweise näher zusammenzubringen, weil auch das war natürlich immer, Nordkurve waren immer so ein bisschen die Kutten und vielleicht nicht ganz so klar in ihrer politischen Aussage wie die auf der Gegengrade und so. Die haben auch viel gelernt von der Gegengrade und dann waren diese Fanturniere immer gut, aber auch die gemeinsamen Aktionen, wenn man dann in der Nordkurve was gemacht hat, dann wurde auch Leute aus der Gegengrade dazu kamen oder später von der Südkurve. Muss ich sagen, es war immer halt auch ein Anstreben, dass die Fanszene irgendwie zusammenpasst und auch jeder von sich da irgendwie ein bisschen was mitnimmt und so.
Aber es müssten schon bewegte Zeiten gewesen sein damals. Also Ultra St. Pauli wurde 2002 gegründet, also mitten in deiner Amtszeit quasi. Gab es denn da mehr zu organisieren, als es heutzutage der Fall ist? Oder wie nimmst du das vielleicht wahr aus der Distanz jetzt?
Also ich würde sagen, auf keinen Fall. Also wenn ich je, was die jetzigen MitarbeiterInnen vom Fanladen alles wuppen und machen müssen und ich meine, als wir angefangen haben, sind wir mit einem Bus nach, keine Ahnung, gefahren und standen da dann mit 200 Leuten im Block. Mhm. Jetzt ist jeder Auswärtsblock ausverkauft und da machen die, weiß nicht, was für Fahrten mit so wie viel Hunderten, naja, Hunderten nicht, aber so halt wirklich 10, 20 Bussen und hier noch Züge und so. Also schon also ein irrer, viel größerer Aufwand, allein die Kartenvergabe und so. Damals hast du 50 Karten gehabt für auswärtige Fanclubs, die nicht so oft kamen. Das ist ja, also wie viele Leute da jetzt zu St. Pauli gehen, auch vom aus dem Ausland, und wie viele Fanclubs es gibt, wie viele alleine Mitglieder es gibt. Das sehe ich auch als Ehrenrat, was wir jetzt für Glückwunschschreiben rausschicken müssen, was vor 20 Jahren halt überhaupt nicht der, oder nicht so groß war. Ne? Ja. Das ist eine irrsinnige Entwicklung in der Fanszene und in der Mitgliedschaft, die natürlich auch der Fanladen auch komplett mitbekommt. So, ne? Und das war eine sehr spannende Zeit, muss ich auch sagen, weil halt auch viel rund um den Verein passiert ist, mit der beinahe Insolvenz. Dann haben wir, das Stadion wurde gebaut, dann haben wir es geschafft, da im Stadion Räumlichkeiten für die Fanszene zu bekommen. Auch das war eine lange Kampagne, um da das Geld zusammenzukriegen und so. Und es war auch dieses Turnier, was wir gemacht haben, das Anti-Rad-Turnier, das wäre heute undenkbar. Da haben wir dann gesagt, wir wollen auf dem Trainingsplatz spielen, weil wir müssen auch zelten und so. Da hat dann Steini gesagt, das war in der Regionalliga. Mir völlig egal, wir spielen Regionalliga, macht doch, was ihr wollt. Und dann haben wir halt, noch während die Saison lief, haben wir ein Wochenende lang das gesamte Trainingszentrum bekommen zum Zelten, zum Feiern, Trinken und Fußball spielen und so. Und die haben halt, ich weiß gar nicht, wo die trainiert haben oder ob sie überhaupt trainiert haben, aber das war uns völlig egal. Heutzutage
komplett unvorstellbar.
Genau, darfst du nicht mal irgendwie, ja, wenn du da das Training anguckst bei der Kollerstraße, darfst du nicht mal deinen Fuß auf dem Rasen setzen, dann kommt gleich der Platzwart angerufen und pfeift und sagt hier. Also das war wirklich eine sehr spannende Zeit, weil man einfach noch viele Sachen machen konnte und die Fanszene halt auch noch sehr wichtig war, also wichtiger als heute, mhm, jetzt vom Rückhalt her, weil es einfach dem Verein so schlecht ging. Die waren über jeden T-Shirt-Käufer froh, über jeden, der irgendwie eine Dauerkarte kauft und so. Und da gab es natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für uns als Fans oder als Fanladen zu sagen, wir wollen aber jetzt das und das machen. Mhm. Und das wollen wir auch haben. Und das war damals, glaube ich, in manchen Punkten einfacher, aber es war auch nicht ganz so. Wir waren 2 Mitarbeiter, 2,5 oder manchmal waren wir 3 mit Praktikanten. Jetzt arbeiten da, weiß nicht, 7, 8 Leute und die sitzen da nicht rum. Ne? Die haben echt zu tun. Und das ist schon, also muss man sagen, das ist... Da hatten wir es noch ein bisschen einfacher.
Ja, wo du das so erzählst, du hast vorhin auch gesagt, du hast den Eindruck, früher war vielleicht auch ein bisschen mehr Witz so in der Fankultur drin. Kannst das, glaube ich, auch von deiner Theaterposition auch ganz gut beurteilen, was ein bisschen humoristischer, unterhaltungswertmäßiger angehaucht ist. Findest du, das kann man jetzt ganz groß auf die Gesellschaft beziehen, man kann es aber auch einfach mal beim Fußball belassen, dass wir uns ein bisschen mehr Witz im Fußball beim FC St. Pauli, aber vielleicht auch generell erlauben dürften, weil ich habe manchmal den Eindruck, der Fußball nimmt sich auf manchmal fast unerträgliche Art und Weise viel, 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 viel zu ernst und zu wichtig.
Ja, ich meine, auch da, die Zeiten haben sich einfach geändert, so, und ich glaube, manche Sprechchöre, die damals dann irgendwie einfach aufgekommen sind in Düsseldorf im Auswärtsspiel, wenn da Tina Turner auf der Leinwand lief und der ganze Block ruft nur Fortuna statt Fortuna und so. Das sind so Sachen, das passiert dann irgendwie, weil die Leute irgendwie Lust hatten und aber auch gar nicht so ein großes Spektrum an Liedern auch hatten. Damals gab es ja nur 3 Anfeuerungen oder so. Es gab nicht wie jetzt richtig lange Lieder, die dann über längere Zeit gesungen werden können und so. Und das war halt auch, ja, hat jeder mal was angestimmt und so. Aber ich glaube, die Ernsthaftigkeit kommt auch gar nicht so sehr aus der Fanszene, aus dem Stein raus, sondern die Ernsthaftigkeit kommt auch ganz oft halt einfach durch die ganzen Regularien, die es alle gibt, was alles nicht mehr erlaubt ist, was man alles nicht mehr darf im Stadion, wie man auch irgendwie drangsaliert wird, wenn man irgendwo hinfahren will. Und also ich finde schon, dass, klar, das ist so ein bisschen dieses Anarchische, dieses, dass man irgendwie viel auch einfach mal aus Quatsch machen kann, das ist einfach nicht mehr möglich, weil es zu viel, zu viel wird reguliert alles und von Verbänden oder Vereinen und Polizei. Und das macht es natürlich auch schwierig, den Leuten selber so ein bisschen auch mal, da haben sie ihre Kurve jetzt, da machen sie ihre Sachen und das wirkt ja auch sehr wild und bunt und alles und so. Aber im Endeffekt sonst ist man schon sehr, wenn man aus dem Stall rauskommt, ist schon alles wieder so ein
ganz geordnet
und so war, ne? Sachen gezwängt. Das kann ich schon verstehen, wenn es da ein bisschen einem der Witz verloren geht auch und so. Also dafür ist jetzt die Mannschaft da, die muss jetzt den Witz auf den Platz bringen und so.
Ja, hoffentlich kein Witz. Also ja, hoffentlich ja nicht zum drüber lachen, sondern.
Nee, aber natürlich ist es witzig, wenn Guyarogi so 2 solche Tore schießt und so. Das ist also, wann sieht man das? So, in der Art. So, da muss man lange zurückdenken, welche Spieler, also vielleicht Gyökeres hatte 1, 2 Tore, aber so diese beiden Schüsse war schon, also finde ich, ja, da kann man sich dann auch einfach drüber amüsieren, aber positiv amüsieren
natürlich. Ja, natürlich. Ne? Ja. Von den 3 Liedern, die du eben erwähnt hast, die es früher gab, gibt es heute natürlich viel, viel mehr. Für den Support ist Ultra St. Pauli, also für den aktiven Support, das Trommeln, die Gesänge, die angestimmt werden, verantwortlich. Wie hast du das wahrgenommen, wie die sich immer mehr, also in den Vordergrund, ich will nicht, das klingt so negativ, in den Vordergrund gearbeitet haben, aber diese Führungsrolle da übernommen haben unter den aktiven Fans?
Auch das, würde ich sagen, war fast normal, also was ist normal, war so ein normaler Vorgang, weil also sozusagen als wir in den 90ern dann in der Fanszene aktiv waren und immer auswärts gefahren sind und so, die Leute, die viel sichtbar sind und die viel machen und die vielleicht auch im Stadion was machen, die sind natürlich immer die, die auch ein bisschen die Wortführer sind und so, ne? Und das hat Ultra St. Pauli hat dann irgendwann angefangen, das ist, war ja auch so, dass die Gegend gerade oder das Stadion so ein bisschen nicht mehr das war, was man sozusagen, womit man aufgewachsen ist und was bei Anpfiff und was ich immer hochgejubelt wurde, das Freunde aus der Liga, ist schon sehr still geworden. Das haben manche versucht mit dem Block 1 aufzubrechen, hat auch nicht so richtig funktioniert, ne, in einer gewissen Zeit. Und dann kam halt Ultra St. Pauli, hat versucht, diese italienische Lebensart so ins Stadion zu bringen, ist am Anfang damit ein bisschen angeeckt in der Gegend gerade und auch gab ja immer wieder auch Vorfälle, die wir dann als Fanladen dann irgendwie sozusagen moderieren mussten. Aber als sie dann ihre eigene Kurve hatten und so, hatten sie die Chance, irgendwie das so zu entwickeln, wie es jetzt ist. Und ich muss sagen, also auch wenn man alles drumherum sieht, was passiert jetzt, Spendensammlungen, Sammlung von Sachen für Obdachlose, was da an Aktionen gemacht wird von denen, das ist schon, also eine Riesenbank, was St. Pauli da hat an Rückhalt und so. Und ich bin jetzt kein großer Fan der langen Gesänge, aber also es ist toll, wenn da irgendwie 2000 Leute hüpfen, macht das schon echt einen guten Eindruck.
Also bist du eher der Freund der englischen Fußballkultur, also szenenbezogener Support als durchgängiges Gesingen?
Ja, ne, ich fand es auch schon cool, wenn man irgendwie in den 90ern 90 Minuten lang irgendwie angefeuert hat und so, aber es war immer eher so ein bisschen spielbezogen, dass wenn der Ball ins Ausflug, dann hat man mal wieder irgendwie über die Ecke gefreut und der ganze Block war laut. Aber ja, dieses Englische finde ich auch immer so ein bisschen. Also
nicht das heute englische Premier League, komplett leise.
Genau. Ich meine, den Support gab es ja in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern in den 90ern auch. So einfach dieses bisschen vielleicht eher am Spiel dran, aber dafür auch mal ein paar Minuten still, wenn es dann mal nicht so gut lief. Also würde ich mich jetzt auf der Haupttribüne auch sehen. Also ich schon, dass wir da noch anfeuern, aber halt nicht durchgehend. Ne.
Gibt es Entwicklungen in der Fankultur, die du ein bisschen kritisch siehst oder von denen du der Meinung bist, das könnte ein gewisses Konfliktpotenzial bergen?
Also gab es immer mal Situationen, wo ich dachte, da muss man gucken, als damals noch als Fanbetreuer oder auch später als Fan. Also ich muss schon sagen, dass es heute wieder, das gab es ja in den 80ern auch oder auch Anfang der 90er, als dann die Mauer fiel und es viele Vereine gab aus dem Osten, die vielleicht auch Potenzial mitgebracht haben, was eine Gegenwehr brauchte. Da gab es auch viele Menschen auf der Straße, die sich gewehrt oder auch vielleicht die Auseinandersetzung gesucht haben. Und da gibt es jetzt schon teilweise eine größere Gruppe, wo ich denke, hoffentlich bleibt die so ein bisschen auch im Griff der Südkurve, sodass die sich nicht verselbstständigen, wie es vielleicht bei anderen Vereinen irgendwann mal der Fall war und so. Weil das, klar, wer der sich groß und stark darstellt, der kann natürlich auch erstmal in der Kurve anders auftreten als jetzt Einzelperson oder jemand, der Gewalt komplett ablehnt. Deswegen, aber ich bin auch, muss ehrlich zugeben, nicht mehr so richtig tief drin und weiß gar nicht, ob die sogar gut im Griff sind, seitens des Vereins oder anderer Gruppen oder auch sogar der Fanbetreuung. Aber das sind so Sachen, wo ich manchmal, wenn ich auf St. Pauli stehe und dann kommen da bei einem Spiel mit Konfliktpotenzial so 300 Leute vorbeigegangen in schwarzen Klamotten, dann denke ich schon, oha. Gut, dass ich auf deren Seite bin.
Ja, aber grundsätzlich hast du auch innerhalb der Fanszene das Gefühl, also Gegengrade und Südtribüne machen ja, also weiß nicht wie viel Wechselgesänge pro Spiel, dass die schon mit einer Stimme sprechen und da jetzt nicht gegeneinander arbeiten.
Definitiv. Also es gibt sicherlich Leute, die das auch sehr stark ablehnen, was in der Südkurve passiert, genauso andersrum. Mhm. Aber generell, auch wenn man sich die Auswärtsspiele anguckt, die man besucht und so, da ziehen alle an einem Strang. Ja. Und das ist, also da glaube ich, gibt's zwischen Gegengrade und Südkurve passt vielleicht mehr als ein Stück Papier, aber auch nicht viel mehr.
Dass die Hochrisikospiele gegen den HSV und Hansa Rostock erstmal passé sind, gefällt dir vermutlich.
Ja, muss ich sagen. Also ich bin immer gerne nach Rostock gefahren und ich bin auch immer gerne zum Derby gegangen, weil es natürlich schon also ein bisschen spannender ist und ein bisschen interessanter ist, als jetzt irgendwie in Freiburg zu spielen oder so, ne? Obwohl ich Freiburg sehr liebe und ich finde das toll da und ich war auch beim Auswärtssieg dabei, es war ganz toll. Aber es hat immer irgendwie was so ein bisschen auch Spaß gemacht, da hinzufahren. Aber natürlich nur, wenn man gewinnt. So, und es macht halt keinen Spaß, wenn man irgendwo hinfährt, gerade zu diesen beiden Vereinen und dann verliert man. Das ist ja auch immer wieder mal vorgekommen, eine Zeit lang gar nicht, da haben wir ja fast immer gewonnen. Und dann macht es halt nicht so viel Spaß. Also ich habe auch jetzt, als es so ein bisschen so aussah, dass wir vielleicht 16er werden oder HSV Dritter werden könnte, ich möchte dieses Relegationsspiel nicht haben, außer ich weiß vorher, dass es positiv ausgeht. Dann freue ich mich drauf. Aber ich möchte es nicht erleben, dass wir absteigen und die aufsteigen in diesem direkten Duell. Und da habe ich dann zu viel Sorge davor, dass das passiert. Dann möchte ich lieber, dass die entweder Vierter werden oder wir 15.
Finde ich ganz interessant, weil gefühlt, ich kenne niemanden bislang, der gesagt hat, er möchte das Relegationsspiel haben. Ich fände es gut, also ich fände es angenehmer, wenn St. Pauli 15 plus X ist, ne? Oder minus X in dem Fall, wenn man numerisch ausgeht, dass sie so drin bleiben. Aber ich glaube, dieses so eine Stadtrelegation, man kramt ja jetzt jedes Jahr im Frühling immer wieder die Werderwochen raus beim HSV. Und ich glaube, sowas, HSV St. Pauli, Relegation um die Bundesliga, da würde man auch in 25 Jahren noch von sprechen. Und ich glaube, das wäre schon was Besonderes.
Definitiv. Und ich glaube auch, dass 90% der Fußballfans genau das haben wollen. Mhm. Aber ich glaube, die 10%, die es nicht wollen, die wohnen hier in der Stadt oder im Speckgürtel. Mhm. Also ich möchte es nur, wenn ich vorher weiß, dass es für uns gut ausgeht. Weil klar, irgendwann gab es das Spiel Birmingham gegen Aston Villa. Da war genauso eine Situation. Und hat irgendwie Birmingham, glaube ich, der Torwart über den Ball getreten und der Aston Villa hat reingeschossen. Die sind aufgestiegen. Ja, klar, ist das der Traum, dass Heuer Fernandes nochmal so ein Ding macht wie beim Heimspiel St. Pauli und dass man deswegen drin bleibt und die nicht. Aber ich habe schon zu viel Niederlagen gegen den HSV gesehen, dass ich das zu viel Angst hätte davor.
Aber ich glaube, rein aus Sicherheitssicht wäre es ja schon gut, wenn sich das vermeiden ließe. Bei normalen Derbys, wo es jetzt nicht um den direkten Aufstieg oder Abstieg geht, gibt es ja auch schon genug Emotionen beim Spiel, nach dem Spiel vor allen Dingen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn eine Mannschaft den Auf- und die andere den Abstieg feiert oder betrauern muss. Ja, kann man vielleicht
auch verzichten. Die letzten Derbys waren alle sehr ruhig, fand ich. Also ich meine, ich wohne auf St. Pauli und also die ersten Jahre, muss ich auch sagen, so. Aber jetzt fand ich, die letzten Jahre war es eher, ja, viel Säbelrasseln im Stadion, aber jetzt drumherum, wie auch das in den 90ern, als dieses auch vom Abendblatt, glaube ich, das Freundschaftsspiel gab, irgend so ein Benefitspiel und so. Naja, das war nicht schön. Also irgendwie, aber das ist jetzt ja gar nicht mehr so in der Größe bisher gewesen.
Wie emotional ist denn die Arbeit im Ehrenrat, dem du seit 18 Jahren angehörst?
Oh, wir sind schon eher ein nüchternes Gremium, muss ich sagen. Wir sind auch ein Gremium, was sich eigentlich nach außen hin überhaupt nicht äußert. So, also egal, was für Streitfälle es gibt und aber es ist schon auch eine interessante, aber auch teilweise eine sehr anstrengende Arbeit, muss ich sagen. Auch dadurch, dass St. Pauli jetzt so viel Mitglieder dazugewonnen hat und auch so viel Abteilungen dazugewonnen hat. Wir sind ja für alle Streitigkeiten zuständig. Mhm. Bevor es irgendwie ganz schlimm wird, dann müssen wir zwischen Abteilung vermitteln und dem Verein oder zwischen den einzelnen Mitgliedern oder zwischen den Mitgliedern und der Abteilungsleitung einer Abteilung. Und da hat man schon gemerkt, dass die Streitfälle mehr werden. Und die gibt ja ganz klare Satzungsvorgaben, wie die laufen müssen. Das ist dann auch immer sehr langwierig, weil jeder anhören muss. Mhm. Und dann sind ja alle ehrenamtlich. Das heißt, wir treffen uns auch nicht so oft. Aber es ist, ja, es ist mehr Arbeit geworden. Aber es ist auch immer noch, finde ich, eine sehr wichtige Arbeit, weil wir jetzt wieder ein sehr wichtiges Gremium sind, das aber nichts mit Finanzen zu tun hat. Das heißt, wir sind sozusagen der Herz des Vereins. Wir kümmern
uns. The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets, which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
Uns um die Jubeljahre, wir gehen mal zu Trauerfeiern, wir überreichen halt die Ehrung und so, das ist halt das, wovon der Verein auch lebt, von den sportlichen Erfolgen außerhalb der ersten Herrenmannschaft und so, und das macht dann schon Spaß, dass man sieht, dass der Verein auch ganz viel neben der ersten Bundesliga lebt und auch tolle Menschen da arbeiten und mitmachen und so, das macht schon Spaß, muss ich sagen.
Ja, als jemand, der den Verein so gut kennt, auch so lange in der Fanszene und tief verwurzelt ist, hilft es ja wahrscheinlich, oder? In solchen Streitsituationen dann auch mal besser schlichten zu können als vielleicht andere, oder?
Jein, muss ich sagen. Also es ist schon weniger, dass aus der Fanszene heraus irgendwelche Streitigkeiten gibt, es schon eher so in den Abteilungen selber und so. Das sind dann schon oft auch eher wirklich Sportler, so, ne? Mhm. Oder die dann irgendwie auch auch teilweise, man muss sagen, erfahrungsgemäß ist eher die Einzelsportarten, die in Streit miteinander geraten in ihrer Abteilung, als die Teamsportarten wie Fußball, Handball, weil die klären es auf dem Platz oder klären es über ihren Betreuer oder Betreuerin oder über die Trainer, TrainerInnen. Und es ist halt dann eher so, wenn einer alleine Marathon läuft und dann mag er das nicht, wie das in der Abteilungsleitung gerade läuft, dann haben wir da öfter mal Konfliktfälle. Also jetzt nicht das Marathon war, aber so allgemein. Ja. Diese Einzelsportarten sind halt immer so ein bisschen so, dass die Leute dann vielleicht gar nicht so viele Chancen haben, miteinander zu reden. Und dann muss man halt dazu irgendwie dann ein bisschen helfen, dass es da vielleicht wieder ein Miteinander gibt und so. Und das. Aber ja, ich würde sagen, wir haben schon mehr schöne Momente und schöne Sachen, die wir machen dürfen, als sowas. Aber es macht mir auch noch Spaß. Ich habe bei der letzten Versammlung gesagt, ich will die 20 voll machen. Mal gucken.
Was sind die schönen Momente?
Also oft so eine Ehrung halt, wenn da irgendwie ein Mitglied auf die Bühne kommt, der ist jetzt 80 Jahre Mitglied und dann denkt man sich, wow, also es ist wirklich sein, und der ist dann auch erst 87 oder so. Das ist so ein Wahnsinn, wie lange Menschen dann halt in so einem Verein treu bleiben können und auch ohne halt diesen ganzen Hype, den wir jetzt hatten, und jetzt kommen sie alle, sind 25 Jahre Mitglied, weil sie dann irgendwann halt in den 2000 dem Aufstieg damals dann eingetreten sind oder so. Ja, ist auch cool, dass so viele jetzt schon so lange dabei sind, aber das ist schon ein sehr bewegender Moment. Und ich finde es auch bewegend, wenn ich dann die blinden FußballerInnen dann wieder die Meisterschaft holen oder dass man irgendwie auch eine andere Sportart hat oder auch, dass ich jetzt Techball ganz neu und so. Also, dass man sieht, dass St. Pauli in so vielen Bereichen auch eigentlich viele Erfolge hat und deutsche Meister sind, und das macht schon auch, ja, finde ich schön anzuschauen, und die Ehrungen machen dann schon auch Spaß, muss ich sagen.
Wie bekommst du das zeitlich hin? Immer neben deinem, wir haben im Vorgespräch gesagt, vor allen Dingen musst du ja abends arbeiten, also passt es denn einigermaßen?
Ja, also meine Familie würde sagen, nein, es passt nicht. aber ja, ich finde es schon noch, ja. Also ich habe jetzt ja seit April auch noch, bin ich noch ehrenamtlich im Aufsichtsrat der Genossenschaft. Das heißt, ich bin ja Gründungsgenosse, bin ein großer Freund von allen Genossenschaften. Ich finde, das ist ein tolles Modell, um sozusagen auch zu wohnen. Ich wohne in einer Wohnungsbaugenossenschaft und so. Das ist auch nochmal ein bisschen Ehrenamt dazugekommen. Das, ja, dann wird es manchmal ein bisschen, kleines bisschen schwieriger, und ja, man muss der Familie viel, viel vermitteln, warum man das machen will. Aber es macht Spaß, sich für diesen Verein weiter zu engagieren, weil es einfach, ja, ist jetzt ein Lebensmittelpunkt von mir seit Mitte der 80er, und da gibt man auch gerne was zurück und man bekommt auch was zurück.
Beim HSV gibt es für den Ehrenrat auch mal Aufgaben, wie jetzt salopp gesagt, an Thomas Wüstefeld loszuwerden. Gibt es bei euch ähnlich große, gravierende Fälle? Kriegt man davon einfach nur nichts mit? Oder ist es generell beim FC St. Pauli dann doch alles etwas entspannter und auf kleinerer Flamme?
Ich glaube, die Aufgaben sind ein bisschen anders verteilt. Also die dürfen ja auch sozusagen, ich glaube, bei uns ist der Aufsichtsrat der das Präsidium vorschlägt oder so. Und ich glaube, da ist sogar der Ehrenrat, der die Kandidatinnen für den Vorstand des EVs vorschlagen darf. Das heißt, da ist man natürlich schon mal ein bisschen anders, auch in der Öffentlichkeit. Wir sind ja, wir hatten ein Gremium, was sich öffentlich gar nicht äußert. Natürlich gibt es auch Situationen, wo man dann als, auch gerade in der Zeit, wo es dem FC St. Pauli nicht so gut ging mit Renald Koch oder auch dann die schon großen Reibereien, die es mit Colin Littmann gab in der Mitgliedschaft und so, da hatte man natürlich auch dann schon mal Schlichtungsmomente, die dann auch schwieriger wurden, teilweise auch in die Öffentlichkeit getragen wurden von der anderen Seite und so. Aber jetzt so ganz krasse Fälle. Also bis jetzt haben wir es immer so hinbekommen, dass es im Rahmen der Satzung und im Rahmen der Interessen des Vereins, was wir glauben, geschafft haben, das auch ohne große Öffentlichkeit hinzubekommen.
Aber trotzdem hat man ja grundsätzlich schon den Eindruck, dass der Club sehr geschlossen ist, es innerlich jetzt keine großen Diskrepanzen, Auseinandersetzungen gibt, irgendwelche Streitereien, wo es dann öffentlich auch ausgetragen wird. Das stimmt schon, oder teilst du den Eindruck nicht, was mich jetzt überraschen würde?
Doch, es gibt unheimlich viele Streitigkeiten, das sagt ja auch Oke Göttlich immer. Ja. Ne? Der Verein streitet gerne, aber das passiert in einem sehr respektvollen Rahmen, und es gibt nicht die Situation, dass man dann sagt, der muss jetzt weg oder das ist doof und der ist so doof zu mir oder der müssen jetzt irgendwie hier rauskegeln. Das gibt's nicht. Es gibt, aber das war früher auch anders, muss ich sagen. Also vor Oke so ein bisschen, das Präsidium Ort war auch so ein bisschen, aber da ging es auch, war auch so ein paar kleinere Streitigkeiten, wo man dachte, oh, okay, aber ich meine, seit Oke da sein Präsidium zusammengestellt hat und auch der Aufsichtsrat wirklich so ruhig und ohne Öffentlichkeitswirksamkeit arbeitet, finde ich, gab es bis jetzt wenig Anlässe, da auch irgendwo Streit zu sehen. Und ansonsten muss ich auch sagen, der Amateurvorstand und die AFM und die Leute vom Museum und so, das ist schon alles ein sehr enger Kreis, die alle gut zusammenarbeiten, um den Verein dahin weiterzuführen, wo wir ihn alle sehen wollen.
Wie nimmst du denn Okes Arbeit wahr? Er wird jetzt Ende des Jahres für seine vierte Amtszeit kandidieren.
Also ich finde es bisher super, muss ich sagen. Ich habe ganz oft gedacht, was würde ich machen in der Situation? Also ich mein, natürlich denkt man auch, jetzt habe ich schon Ehrenrat, jetzt bin ich schon irgendwie Fernbeauftragter gewesen. Aber ich, das, was er schafft, würde ich niemals schaffen. Und ich muss sagen, als er anfing und dann sich so Ewald Lien als Berater zu holen, erstmal diese Idee zu haben, sich von außen jemanden zu holen, der auf den Verein und auf die Mannschaft guckt und dann irgendwie jemand wie Bornemann auch gegen jeden Widerstand und so, ne? Dann irgendwie Timo Schulz, der das Heiligtum der St. Pauli-Fanszene, dann trotzdem mitzugehen und sagen, nee, okay, den nehmen wir raus. Also der hat wirklich sehr viele Entscheidungen getroffen, die ich mir wahrscheinlich aus Populismus nicht getraut hätte. Und da ist er wirklich also genau der richtige Mann an der richtigen Stelle. Immer noch sagen, kenne ich ja auch schon seit Anfang der 90er Jahre, der ist ja auch schon irre lange Mitglied oder Fan auf jeden Fall, hat ein Fanzine rausgebracht und so. Das war, ich war immer irgendwie präsent, hat er in Freiburg gearbeitet, hat man ihn getroffen, wenn man da beim Spiel war und so. Und ich fand ihn immer einen sehr, sehr netten, umgänglichen Menschen. Und als er dann hörte, er will präsent werden, hat okay, mutig, so. Aber bis jetzt finde ich es echt toll, was er hingestellt hat. Und das ist auch mit der Genossenschaft und auch sonst. Es ist ja, wie man merkt, es wird nicht einfacher mit den ganzen Strafen jetzt, was ja mit den, ob nun um Bengalos geht oder um ein Banner, was da hängt und so. Also da auch dann immer zu schaffen, ist mit der Fanszene sich nicht zu verderben, trotzdem auch mal zu sagen, ey, so geht's nicht weiter. Sich mit der Mitgliedschaft nicht zu verderben, aber auch zu sagen, nee, das ist jetzt der Plan, so gehen wir weiter. Das macht er gut. Also ich werde ihn sicherlich wieder wählen.
Das wäre jetzt meine Frage. Also natürlich, wenn er wiedergewählt werden sollte, wovon jetzt erstmal alle ausgehen, denke ich, wäre es seine letzte Amtszeit und danach ist die Frage, was kommt danach? So spontaner Gedanke von mir war vorhin, was ist eigentlich mit dir?
Nee, auf keinen Fall. Alleine, wenn ich mir vorstelle, beim Spiel neben Herrn Zingler oder wem auch immer zu sitzen und die gewinnen 2-0 und ich bin ein emotionaler Mensch. Ich kann mich nicht zurücknehmen. Und ich wäre nicht diplomatisch. Ich kann auch nicht. Ich habe als Fanbeauftragter ein paar Mal bei dem DFB gesessen in den Tagungen der Fanbeauftragten, wo dann auch die DFB-Verantwortlichen waren. Da ging es auch um Antirassismusprogramme und so. Und das war eine ganz andere Zeit. Jetzt tragen sie es alle durch die Welt und überall wird noch eine Binde an irgendwie den Kapitän gegeben. Und damals wurde mir das Mikro abgestellt, so von dem da vorne, weil immer wenn er aufs Mikro gedrückt hat, war ich ja nicht mehr dran. Und ich habe immer versucht dagegen zu reden und wurde wieder das Mikro mir weggenommen und so. Und dass er das schaffte, auch in diesem Präsidium zu sitzen von der DFL und so und immer diese Diplomatie zu walten, wo er ganz anders tickt als 97% der anderen dort Anwesenden, muss ich sagen, also das könnte ich nicht. Deswegen, also auf keinen Fall. Aber ich muss sagen, ich fände es schade natürlich, aber ich weiß aus eigener Erfahrung immer, es geht. Wenn eine Tür zugeht, es geht irgendwo anders eine Tür auf. Und es wird jemand kommen, der es dann auch in unserem Sinne weiterführen kann. Und er hat ja auch ein gutes Team um sich rum, er ist ja nicht alleine. So. Und es gibt ja im Aufsichtsrat auch sehr kompetente Menschen schon seit Jahren und Jahrzehnten. Also ich glaube, das wird einen guten Übergang geben und ich mache mir da eigentlich keine Sorge.
Zu diesem Studio die ganze Zeit das Licht ausgeknipst. Könntest du dir vorstellen, dass es um dich und an der Tätigkeit beim FC St. Pauli mal dunkler wird? Oder ist es überhaupt unvorstellbar, dass du einfach nur Mitglied und Fan bist und möchtest du immer eine Tätigkeit zusätzlich noch haben?
Ich glaube schon. Also ich finde, dass der Fußball und auch der FC St. Pauli besonders und die Mitgliedschaft und die Fans, die lebt halt auch vom Mitmachen und so. Und ich kann eigentlich auch nicht nur ruhig sitzen und so. Natürlich gibt es Momente, was ich jetzt den Verein zu verkaufen, den Stadionnamen oder irgendwie noch mehr in dieser Kommerzialisierung mitzugehen. Also das sind natürlich Punkte, wo man irgendwann denkt, wie weit gehe ich als Fußballfan noch mit? Und irgendwann sage ich irgendwann, ich habe null Einfluss mehr. So, dann kann es sein, dass man sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich möchte mich nicht für einen Verein engagieren, der eigentlich auf der anderen Seite irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner Firma gehört oder irgendein Scheich oder wen auch immer, da irgendein so Fonds aus den USA und so. Dann kann es sein, dass ich für diesen Verein nicht mehr meine Zeit irgendwie ehrenamtlich zur Verfügung stellen möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass im Verein sehr viele Menschen gibt, die das auch nicht wollen und dementsprechend werde ich erstmal weitermachen, solange ich noch gewählt werde.
Ja, eine maximale Amtszeit wie beim Präsidenten scheint es ja nicht zu geben im Ehrenrat.
Nee, genau. Also man kann nur selber sagen, man tritt nicht mehr an oder man wird nicht mehr gewählt. Das kann natürlich auch passieren. Ist auch schon ein paar Mal passiert im Ehrenrat. Ansonsten gibt's nur mit den Füßen voran.
Mit den Füßen voran wird der FC St. Pauli wahrscheinlich nicht mehr in absehbarer Zeit richtig tief abrutschen, bevor du mit den Füßen voran irgendwo anders hingeschoben wirst. Regionalliga-Zeiten erlebst du bis dahin nicht mehr, oder?
Ah, ich, also Ich weiß es einfach nicht. Das ist wirklich so. Ich habe es damals auch nicht gedacht. Und man sieht ja manchmal jetzt Vereine abstürzen und so. Es ist halt, da hast du einmal vielleicht die falschen Entscheidungen, also auf dem Platz, oder hast auch viele Verletzungen wieder, was wir ja auch jetzt mal hatten und so. Also ich würde sagen, niemals sagen. So, ich hoffe, dass wir gut aufgestellt sind, aber man hat ja auch gesehen, dass wir sehr hohe Verbindlichkeiten hatten nach Corona, und natürlich waren wir oft genug, auch unter Oke und unter Ewald Lien waren wir so kurz vor der dritten Liga und haben es am letzten Spieltag noch geschafft, nicht abzusteigen. Also ich glaube nicht, dass wir davor gefeit sind, dass das nicht wieder passieren könnte. Ich würde mich freuen, wenn wir mal jetzt mehr als ein Jahr in der ersten Liga sind, um auch so ein bisschen vielleicht mehr Gelder einzusammeln, um auch nochmal das Ganze drumherum mit dem neuen Trainingszentrum und so ein bisschen auf andere Füße zu stellen. Ja, das wäre schon, würde, glaube ich, nochmal alle ein bisschen ruhiger atmen lassen. Aber ansonsten, jedes Mal in der zweiten Liga geht es entweder nach oben oder nach unten. Ja.
Dann lassen wir dich nicht gehen ohne einen Saison-Endplatzierungstipp.
Also vor der Saison habe ich gesagt, wir wären 15. So. Jetzt würde ich fast sagen, wir wären wahrscheinlich 10. Weil wegen 19, 10, sage ich, wir wären 10. Die eine Hälfte. Nein, ich glaube schon, das wird... Bin wirklich sehr angetan. Also man hat ja auch unter Hürzler schon sehr guten Fußball gesehen, aber jetzt teilweise muss ich sagen, was da noch auch wieder sich verändert hat in der Art des Fußballs. Aber die Ballstaffetten jetzt auch am Sonntag, so wie man dann den Ball zack, zack, schnell irgendwie über drei Stationen ist, er bei Güyavogi im Sturm, zack, drin und so. Das ist, macht schon Spaß zu gucken. Das war, glaube ich, letztes Mal so, weiß nicht, jetzt in der ersten Liga auf jeden Fall, war bei Savicev und Scharping und so, das war so ein Fußball, wo wir auf dem Bökelberg 4-2 gewonnen haben. Das war ein Fußball, wo du denkst, ey, das ist St. Pauli, echt, die können sowas. Und das macht Spaß zu gucken. Es ist nicht mehr so ein Rumpelfußball. Deswegen glaube ich, wir werden noch ein paar überraschende Punkte holen. Und dann schaffen wir das. Und es gibt noch ein paar da oben, die, glaube ich, größere Schwierigkeiten haben als wir. Und mehr Angst in der Büchse als wir.
Bevor wir das Theater im Stadion sehen, weswegen lohnt es sich, für welche Stücke lohnt es sich, auf dem Theaterschiff, das Theaterschiff zu betreten?
Oh, wir machen ein ganz unterschiedliches Programm. Und das ist wirklich sehr, also manche mögen Comedy, dann haben wir so 2-3 Comedy-Programme, die passend sind. Manche mögen politisches Kabarett, das gleich schön bissig ist. Also wir machen Kabarett mit Haltung, bei uns gibt es keine Zoten und nichts irgendwie was. Also wir sind jetzt nicht Mario Barth oder so, deswegen kann man sehr gut bei uns Kabarett gucken. Also Kabarett auf einem hohen Niveau, auch sehr musikalisch. Wir haben sehr schöne Lesungen teilweise jetzt zu Hamburger Literaten wie Wolfgang Borchardt oder Hans Leib. Und also eigentlich gibt es für jeden, der irgendwie eine Richtung gehen will. Wir haben eine Matrosenshow, die ist großartig, mit viel Tanz, viel Musik und so. Also eigentlich finde ich, sollte man einfach mal ausprobieren. Und der Ort ist wirklich einmalig. Ich meine, Hamburg Hafen, das ist ein altes Schiff von 1912, 1975. Das ist noch ein Schiff, das fährt noch. Wir haben noch einen Motor. In 2 Jahren fahren wir wieder bis nach Brunsbüttel raus damit und so. Es atmet Hamburger Geschichte und gleichzeitig ist die Darstellung auf der Bühne sehr frisch und jung. Also deswegen kann ich sagen, probier's mal aus. Wir freuen uns sehr. Es gibt natürlich unheimlich viele tolle Bühnen in Hamburg, aber ich finde, jeder Hamburger sollte einmal auf dem Theaterschiff gewesen sein.
Und um den Mythos aufrechtzuerhalten, sagen wir jetzt natürlich, dass du auf dem Schiff wieder nach Hause fährst, oder?
Selbstverständlich. Der Kapitän wartet schon, der hat gleich Feierabend.
Ja, und draußen an die Hörer, wie auch immer sie unterwegs sind, ob mit dem Schiff, mit dem Auto oder einfach nur entspannt auf der Couch liegen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal sehen, wem wir dann die Bühne bieten werden. Das ist dann vor dem Auswärtsspiel beim
RB Leipzig.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei FC St. Pauli, sehr beliebten Verein RB Leipzig. Bis dahin, auf Wiedersehen. Vielen Dank, Heiko.
Ja, vielen Dank auch. Alles Gute.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
The NFL playoffs are better with FanDuel, because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.